Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache für unsere Rolling Pin Convention. Die Rolling Pin Convention Austria am 13. und 14. Mai in Graz ist mit mehr als 50 Top-Speakerinnen und Speakern, 4 Welten, 4 Bühnen sowie 8000 begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern das mit Abstand größte Gastronomie-Symposium Österreichs. Tauche ein in unsere unterschiedlichen Welten und erfahre von den kreativsten Köpfen in mitreißenden Demonstrations, Keynotes, Talks und Masterclasses, wohin die Reise der Gastronomie in Zukunft geht. Entdecke auf unserer mehr als 6000 Quadratmeter großen interaktiven Expo Area die spannendsten Produzenten und Lieferanten, die dich und deine Gäste garantiert in Staunen versetzen. Sichere dir jetzt am besten dein Early Bird Ticket. Du wirst begeistert sein, das können wir dir versprechen. Alle Infos findest du in unseren Shownotes und auf www.rollingpinconvention.at. Und jetzt geht's zurück zum Podcast.
Hallo liebe Freunde, seit langer Zeit wieder einmal ein Podcast, den ich selber mache. Unser Luc macht das fantastisch, er macht es großartig, lieber Luc. Ich bin ein großer Fan von deinen Podcasts. Aber heute ist ein Gast hier bei uns in unserem Rolling Pin Headquarter, mit dem ich seit vielen Jahren befreundet bin. Er ist heute, wie gesagt, hier bei uns und da muss man diese Chance einfach ergreifen, wieder einmal selbst zum Mikrofon zu greifen. Er ist vielen von euch eigentlich erst seit den letzten Monaten ein Begriff, da er aus der Not heraus, kann man sagen, zu einem Social Media Star wurde. Er ist ein Spitzenkoch, der zum Erfolgsgastronomen wurde, der dann in die Politik wechselte, um etwas für die Branche zu bewegen, der dann der Politik wieder den Rücken kehrte und zurück an den Herd seiner Betriebe, der es aber nicht lassen kann und einfach bewegen will und nun einen seiner Betriebe, eigentlich das Stammhaus, an seinen Sohn übergeben hat und den großen Spagat versucht, Gastronom, Social Media und Politik. Er ist heute hier bei uns, um über seine Ideen, über sein eindrucksvolles Leben, ja, über seine Höhen, seine Tiefen, seine Erfolge, seine Gedanken zu sprechen. Und das, glaube ich, wird auch viele interessieren, wie er zum Social Media Star wurde. Ich freue mich unglaublich, dass er heute hier ist, hier bei uns im Rolling Pin Headquarter. Ich freue mich unglaublich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Sepp Schellhorn.
Lieber Jürgen, ich danke, dass ich da sein darf. Ich brauche ein bisschen die Spannung und da bin ich bei dir richtig. Darum wollte ich unbedingt her, darum habe ich mich de facto ja fast selber eingeladen.
Ne? So ist das nicht, lieber Sepp. Ja, ich freue mich sehr. Also du bist ja ein Social Media Phänomen, wir kommen darauf zu sprechen, aber auf das möchte ich dich in keinster Weise festmachen. Du bist seit Jahren, Jahrzehnten fest in der Gastronomie verankert, ja, als erfolgreicher Koch, als erfolgreicher Gastronom, der auch etwas Tolles geschafft hat, der hat losgelassen hat, ja. Und ich glaube, das möchte man auch reden. Wie schafft man im Endeffekt einen Betrieb und nicht nur einen Betrieb, den Hauptbetrieb, ja, euer Familienbetrieb, wirklich weiterzugeben, ja? Das ist oft das Thema in der Gastronomie. Wie schafft man das? Ich möchte mit dir ein bisschen reden. Du warst ja politisch sehr stark engagiert, du warst im Nationalrat, du hast dich daraus wieder verabschiedet und jetzt bist du wieder bereit, hineinzuhüpfen in diesem, ich sage mal, Haifisch, in das Haifischbecken. Warum? Ja. Was willst du damit bewegen? Wie gehst du damit um? Wie siehst du ein bisschen die Gastronomie? Was muss sich verändern? Was soll sich verändern? Über das möchte ich mit dir einfach ganz entspannt reden.
Gerne.
Aber fangen wir ein bisschen früher an. Also du kommst ja wirklich aus der Gastronomie, das heißt, du hast Hotelfachschule gemacht?
Ich habe Hotelfachschule gemacht in Bad Hofgastein für 3 Jahre. Also nach der Skihauptschule in Bad Gastein. Ich war Erstgeborener, mein Bruder ist 2 Jahre jünger und der hat relativ früh entschieden, dass er mit dem Tourismus nicht viel zu tun haben will. Und ich wollte einfach noch ein bisschen Grundausbildung, war in Kochen relativ schlecht, auch in der Hotelfachschule habe ich immer, bin immer, ich war faktisch der Meister des sehr gut des kleinen Mannes, der Meister von genügend. Also ich bin immer so wie ein Pferd hüpft ja auch nur so hoch, wie es muss, bin ich gehüpft. Aber ich habe in Kochen, Maschinenschreiben und Stenografie immer fast eine oder Nachprüfung gehabt. Und bis zum 17. Lebensjahr war ich faktisch in der Hotelfachschule in Bad Hofgastein. Und dann wollte ich im Grunde genommen nach Bad Ischl weitergehen, die Matura machen. Aber das wurde mir damals von meinem Elternhaus bzw. von meinem Vater nicht erlaubt. Und bin dann arbeiten gegangen und habe dann zum Kochen angefangen. Und da habe ich erst die Liebe zum Kochen gefunden. Und so bin ich dann irgendwie einmal über verschiedene Umwege, Auslandsaufenthalte, Jörg Wörter, Witzigmann nach Hause gekommen und habe dann 96 den elterlichen Betrieb übernommen.
Jetzt komme ich darauf zurück, elterlichen Betrieb übernommen. Du hast ihn jetzt übergeben, zumindest im Volldeck das Stammhaus. Wie ging es dir damals, wie du den Betrieb übernommen hast? Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Part auch, wie hast du es jetzt gemacht? Ja? Man übernimmt ja etwas, wo die Eltern da sind, man übergibt etwas, was mit Herzblut, wie lange hast du Goldeck gemacht?
30 Jahre, das de facto, ist ja also länger wie 30 Jahre, ja. 28 Jahre in der Verantwortung. Ja, ich glaube, das ist ein Lebensgrundsatz, man muss immer aus den Fehlern lernen, die man nicht nur selber gemacht hat, sondern die an einem auch begangen wurden. Das ist, ich habe wahnsinnig viel gelernt aus dem Übernahmeprozess. Also wie ich von meinen Eltern, im Grunde genommen war es der Betrieb meiner Mutter. Aber mein Vater fühlte sich hinausgedrängt. Ich habe ihm einfach damals gesagt, bevor ich 30 bin, will ich den Betrieb übernehmen. Oder damals die Susi und ich, weil sonst bin ich wieder weg. Und ich glaube, dass nach wie vor im Tourismus die Energie am größten ist zwischen 30 und 50. Da ist man am kreativsten, da spürt man nichts, da spürt man sich selber nicht mehr. Da ist man einfach euphorisch, weil man gestalten will und weil man Feste feiern will, weil man super kochen will, weil man Gäste bewirten will, weil man Spaß haben will und weil man trotzdem Unternehmer sein kann. Das glaubte ich und darum bin ich auf meine Mutter zugegangen und habe gesagt, ich möchte es machen, bevor ich 30 bin, sonst gehe ich wieder nach Amerika oder sonst irgendwo hin. Mein Vater war bei weitem noch nicht pensionsreif, aber er fühlte sich hinausgedrängt. Und er hat nach dem Prinzip, glaube ich, gelebt, übergeben heißt nicht mehr leben. Das ist einer unserer der Grundkrankheiten im Tourismus. Und das war ein enorm schwieriger Prozess über 10 Jahre. Also das heißt, nachdem ich schon übernommen habe, hat mein Vater noch immer die Gäste eingeladen, die Mitarbeiter hinausgeschmissen, eingestellt und hat sie hinter die Kaffeemaschine gestellt und hat sie selber, oder hinter die Bar und hat sie selber auch klein geschenkt. Das hat mich wahnsinnig gestört.
10 Jahre hast du gesagt?
10 Jahre war das ein enormer Kampf, das hat mich fast zermürbt. Und aus dem habe ich gelernt. Und ich glaube, erstens sind die Zeiten jetzt anders. Erstens ist es nicht mehr so, dass die Jungen auf einen zukommen und sagen, ich will es statt dir machen, sondern du mit Gnade aufstehen musst und sagen, danke, dass ich wen gefunden habe in der eigenen Familie, der sich das antut und der das nochmal macht.
Wie habt ihr es damals aufgelöst? Ich meine, das ist einerseits natürlich eine kaufmännische Verpflichtung, du erbst aber auf der anderen Seite ist es dein Vater, ja. Schlagen jetzt zwei Seelen in der Brust. Wie habt ihr es damals gemacht oder ist es eher unromantisch hat sich aufgelöst oder mit der Zeit?
Es ist unromantisch zu Ende gegangen. Wir haben relativ wenig Kontakt. Das ist, muss man so hinnehmen, aber für mich war es dann ganz ehrlich gesagt auch erst, wie ich dann die Kommunikation beendet habe, eine Befreiung. Weil das ist auch jetzt das Prinzip, das ist das Einzige, was ich noch aus der Zeit. Damals habe ich es negativ befasst, jetzt befasse ich oder konnotiere ich es positiv. Ratschläge sind auch Schläge. Damals wurde ich mit Ratschlägen bombardiert, was ich alles zu tun habe, wen ich einzuladen habe, welche Gäste ich zu haben habe. Und jetzt will ich dem Felix keine Ratschläge geben und darum gehe ich auch relativ selten in den Betrieb und lasse ihn alleine seinen Betrieb so gestalten, weil es ist ja sein Betrieb, wie er es möchte, weil er ist auch dafür verantwortlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es war natürlich, ich glaube, ich war da nicht der Einzige in der Branche.
Ach Gott.
Oder es gibt wahnsinnig viele und wahnsinnig viele Dynastien sind einfach aus purer Eitelkeit dann auch gescheitert.
Was war die Motivation, warum hast du dich entschlossen, den Stammbetrieb, es gibt noch das M32.
Die Gasteinerbetriebe, ja. Weitblick und Angerdal F80, es gibt aber auch den Bierführer, mein Wirtshaus. Es war sozusagen der elterliche Betrieb, der schon in der fünften Generation war, der Familienbetrieb. Und wir haben vor 5 Jahren, wir haben ja 3 Kinder, den Johannes, der in Berlin großartig die Freundschaft macht, die Franziska, die Bühnen- und Szenenbild fertig studiert, jetzt in Köln. Und der Felix, der in der Mitte ist. Und wir haben alle 3 Kinder gefragt, wollt ihr den Betrieb übernehmen? Wenn ihr den Betrieb übernehmen wollt, einer von euch, sind wir wahnsinnig dankbar. Aber ihr müsst es nicht machen. Und sagt uns also einfach, wie sie es machen wollt. Und die anderen beiden haben sich nicht dafür entschieden. Der Felix hat gesagt, er möchte es unbedingt machen. Und so konnten wir uns darauf vorbereiten. Das ist ja ein Prozess gewesen, der über 2 Jahre, in den letzten 2 Jahren gewachsen ist, beziehungsweise sich weiterentwickelt hat mit einem großartigen Moderator, der auch aus der Branche kommt, aber der nur mehr Unternehmensberatung, vor allem in der Übergabe macht und über Übernahme mit Rechtsanwälten, mit Steuerberatern. Das ist ja, das schafft man ja nicht von heute auf morgen, sondern erstens ist es ganz wichtig, dass sich die scheidenden Kinder auch damit abfinden. Zweitens kann man ein Erbe, das ja gewachsen ist, das man aufgebaut hat, das man gemacht hat, nicht durch 33,3 bei 3 Kindern teilen. Das geht nicht. Man muss eben Arbeit anders bewerten. Und man darf es nie so sehen und den Kindern nie sagen, das haben zum Beispiel meine Eltern zu uns gesagt, wir haben es ja nur für euch gemacht. Man tut es immer für sich selber. Und dann muss man mit großer Demut das annehmen, wenn man Kinder hat, die in die Fußstapfen der Eltern treten wollen. Und wenn es nicht so ist, dann ist es auch kein Beinbruch. Und so bin ich mit der Sache hineingegangen.
Jetzt hast du gesagt, das wurde moderiert. Professioneller kann man das nicht machen. Es ist aufgrund deiner Erfahrung mit deinen Eltern so gewesen. Ist das für dich jetzt auch schwer gewesen, dass du sagst, Ich gebe ein Erbe weiter, ich gehe dort nicht mehr ein. Und wenn Besuche und Hüfe da, ja, sein Baby, weil du hast den anders gemacht. Die Kaffeemaschine war bei dir, steht wahrscheinlich gleich im Platz, aber du hast den Kaffee anders gemacht, du hast Mise en Place anders gemacht. Ich schätze mal, es hat sich im Interieur ein bisschen was geändert. Dort hat das nicht. Kann man abschließen mit, oder was war dein Zugang zu diesem Thema, wie man das schafft?
Ganz leicht, einfach rausgehen und einen Schlüssel übergeben. Und demütig und dankbar sein, dass man das weitermacht. Das wird in einer gewissen Art und Weise, die Wurzeln bleiben immer die gleichen. Die Blätter verfärben sich vielleicht, des Baumes, aber die Wurzeln sind immer die gleichen. Und das darf man nie vergessen. Also das muss man akzeptieren. Ich habe auch sehr viel geändert damals, in der Zeit. Ich habe als erstes, ich kann mich erinnern, die Biermarke gewechselt. Das war fast ein Familiendrama, weil so wie es in den 60er Jahren waren, meine Eltern damals eine private Bierfirma gefunden haben. Die haben einer damals, kann man ja heute sagen, ist ja verjährt, das war ja damals üblich, schwarzer Geld glichen, damit sie die weichenden Kinder auszahlen haben können. Das war damals ein Familientraum. Heute akzeptiere ich es. Ich bin sogar erleichtert, weil ich mehr Zeit für andere Dinge habe. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal Dienstag und Mittwoch am Abend frei. Also ich kann darüber nachdenken, wie das Leben ist, oder ich kann lesen oder sonst irgendwas. Das sind Quantensprünge für mich. Aber im Grunde genommen, wenn man eine Verantwortung übergeben kann, ist es ja kein Machtverlust oder sonst irgendwas, sondern eine Übergabe der Verantwortung und eine Erleichterung. Und ich bin in einem Alter, wo man irgendwann einmal sich dann auch verdient hat, neue Ufer zu erklimmen.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache für die Rolling Pin Convention. Du fragst dich, was die Zukunft der Gastronomie und Hotellerie bereithält? Dann darfst du die Rolling Pin Convention Austria auf keinen Fall verpassen. Mit über 50 renommierten Speakerinnen und Speakern, 4 inspirierenden Welten und 4 Bühnen zieht dieses Symposium jährlich 8000 begeisterte Besucherinnen und Besucher an und ist somit das größte seiner Art in Österreich. Lass dich in unsere vielfältigen Welten entführen und lausche den kreativsten Köpfen der Branche. Durch mitreißende Demonstrationen, spannende Keynotes, anregende Gespräche und exklusive Masterclasses erfährst du, wohin sich die Gastronomie wirklich entwickeln wird. Erkunde unsere interaktive Expo-Area, die sich auf über 6000 Quadratmeter erstreckt, triff auf faszinierende Produzenten und Lieferanten, die dich und deine Gäste garantiert ins Staunen versetzen. Lass dir diese Gelegenheit also nicht entgehen und check dir jetzt noch dein Ticket. So viel können wir dir versprechen, du wirst begeistert sein. Alle Informationen zur Rolling Pin Convention vom 13. bis zum 14. Mai 2024 in Graz findest du in unseren Shownotes und unter www.rollingpinconvention.at. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast.
Was war die Motivation, jetzt an diesem Betrieb herzugeben? Die anderen laufen ja sehr gut, da hast du gute Leute, ja. Ist es das gewesen, dass du wieder in die Politik zurück willst? Ich habe das so in Erinnerung. Danke, ich habe genug von der Politik. Du kannst Ideen einbringen, was immer du willst. Sie werden nicht umgesetzt. Das ist bei mir so angekommen. Ich war unglaublich dankbar, weil du warst für mich der Sprachrohr oder der Impulsgeber für die Gastronomie und Hotellerie. Und dann habe ich verstanden, dass ich hau einen Hut drauf. Ja, ich mag nicht mehr. Ja. Dieser sich aus der Politik zurückziehen. Was war damals die Motivation zu sagen, ich hör auf?
Schlicht und ergreifend Überarbeitung. Schlicht und ergreifend so knapp an der Kante zu stehen. Es war die Corona-Zeit. Ich bin nach wie vor in einer kleinen Fraktion. Ich habe nicht den Parteiapparat hinter mir gehabt. Ich war damals in dieser Lockdown-Phase Sprecher für Wirtschaft, Tourismus und Kunst und Kultur. Also ich habe die hauptbetroffenen Branchen gehabt, die geschlossen wurden. Ich habe über 2540 Mails beantwortet, ich habe wenig geschlafen, mein Büro wurde nicht aufgestockt und gleichzeitig, als sich der Lockdown dann abflachte und es ein Fenster gab zum Wiederaufsperren und wir unsere Betriebe wieder öffnen konnten, haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Outlet-Manager gesagt, wenn ich jetzt nicht bald einen Abwäscher erwische oder wenn wir jetzt nicht bald wieder alle zur Vollzeit bringen, dann höre ich selber auf. Und das hat mich nicht an die wirtschaftliche Existenz gebracht, sondern an meine Leistungsfähigkeit, das dann weitergegangen ist in ein Burnout und in eine Depression. Man muss ja auch über Depressionen gut sprechen, die dann auch nicht ganz, wo man einfach auch Panikattacken bekommt. Und ja, das ist eine Krankheit, die man selber zu spät erkennt. Und das war es einfach. Also ich habe dann dazu eine Zeit gebraucht, um wieder da rauszukommen, auch Kräfte zu sammeln und eben den Betrieb auch dementsprechend übergeben zu können. Man muss auch offen darüber sprechen, weil ich glaube, das darf man nicht negieren. Es darf auch nicht stigmatisiert werden. Es ist in der heutigen Zeit so, vor allem auch für einen Politiker oder wie ich mich damals und heute auch sehe, für einen Nebenerwerbspolitiker, das ist eine Spezie, die gibt's ganz, ganz selten, weil die anderen sind im Nationalrat sind entweder karenziert, aber es gibt ganz wenige Unternehmer, die da drinnen sind und die auch an den Wochenenden noch voll hakeln und das bin ich nach wie vor. Also da hat sich nichts geändert, 7 Tage in der Woche, aber ich habe einfach ein bisschen Verantwortung abgeben können und habe wieder Kraft, weil ich glaube, jammern Allah und meckern Allah hilft nicht. Jeder von uns, jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern, jeder von deinen, die dir gewogen sind, wir alle, deiner Mitarbeiter, jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Und nicht drauf schimpfen, das hilft nicht, sondern wenn es um Klimaveränderung geht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um Bildung geht oder sonst irgendwie, können wir alle einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Klein und kleine Schritte sind meistens die besseren Und wenn ich die Chance habe, in der Politik auch meine Ideen einzubringen, dann sind es für einen Oppositionspolitiker meistens dann zwar mühsam, aber irgendwann sieht man, okay, sie haben es jetzt doch kapiert oder so. Und das ist dann einfach. Und auch wenn sie es nicht machen, viel schlimmer ist, wenn ich mir am Ende meines Lebens sagen müssen, hätte du das gemacht. Ich versuche einfach alles, ich habe jetzt bis jetzt schon viel gemacht und ich versuche das auch weiterhin viel zu machen und eben aus meiner Sicht heraus einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Beispiel Kinder essen.
Ja, also ich glaube dir das alles. Also wir kennen schon ein paar Monde. Es treibt dich immer an, etwas zu bewegen. So den Eindruck habe ich, dass du brennst unglaublich. Ja. Jetzt, was wären die, jetzt bist du da, sagst, ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, ich möchte mich einbringen. Was wären die Dinge, die du verändern möchtest? Du hast das Kinderessen jetzt angesprochen, du versuchst dir über all das, was du tust, ja, zu sensibilisieren, nenne ich es einmal, ja, dass die Leute es verstehen, auch mit Bildern. Ja. Was wäre das, wo du sagst, das muss ich jetzt einmal völlig ändern für uns Gastronomen oder im Tourismus? Was wären die, mit all deiner Erfahrung, das muss jetzt dann, du wirst jetzt Minister, ja, du wirst jetzt dann für das verantwortlich, du wirst allein Regierung, du kannst machen, was du willst. Was würde Sepp Schellhorn machen für den Tourismus, für die Gastronomie?
Nicht nur für die Gastronomie, aber hauptsächlich für die Gastronomie. Die Akzeptanz für den Tourismus beginnt dann, dass die Mitarbeiter mehr verdienen und weniger kosten. Und das nicht nur im Tourismus, sondern generell. Also das ist unser Kernproblem. Meine Mission ist plus 10%. Meine Mission ist, wenn ich politisch denke, dass ich will, dass die Menschen in diesem Land 10% netto mehr haben. Jetzt sagen aber dafür, ja, du wirst das Sozialsystem einschränken oder so. Überhaupt nicht. Es würde keiner einen Nachteil erleiden, außer die Landeshauptleute und die Bürgermeister. Das muss man nämlich sagen, wir leben in einem Land, wo jeder für was zuständig ist, aber keiner für was verantwortlich. Wir haben die 4F. Wir haben einen falsch verstandenen Föderalismus. Er ist nicht so wie in der Schweiz, wo ein Wettbewerb unter den Kantonen ist. Bei uns könnte ein Wettbewerb unter den Bundesländern und Gemeinden sein. Wir haben einen falsch verstandenen Föderalismus. Bei uns wird alles 2-, 3-, 4-fach gefördert. Gibt das Beispiel der E-Mobilität in Österreich, gibt es jetzt über 40 Modelle von Fördermöglichkeiten für E-Mobilität. Deutschland, das 10-mal größer ist, also ein Faktor von 10, müssten es dann 433 sein, sind es aber nur 3. Das heißt, das muss irgendwer beantworten. Dann haben wir einen Fladeralismus in diesem Land, der zu einem Feudalismus auskommt, der Landeshauptleute. Und da wären 12 Milliarden drinnen. Und diese 12 Milliarden wären so notwendig, damit deine Mitarbeiter, die bei dir hier fix angestellt sind, auch zufrieden sind, weil ihre Lebenskosten um 10% gestiegen sind. So müssen wir auch schauen, dass der Gehalt um 10% steigt. Und zwar nicht, dass die KV-Löhne, sondern on top, dass ihnen einfach von der KV-Bruttoerhöhung auch 10% netto mehr bleibt. Und das ist so, das treibt mich an.
Dass weniger Lohnnebenkosten, wenn es so willst, damit netto mehr ankommt.
Also, das ist ja das Erstaunliche, dass wir den höchsten, in europaweit den zweithöchsten Faktor auf die Besteuerung Arbeit haben. Wir sind faktisch ein Hochsteuerland und würden wir die sogenannte Steuerquote nach unten ein bisschen drücken, jetzt haben wir auf 43% und würden wir sie nur auf 40% drücken, dann hätte jeder Mitarbeiter in Österreich, sei es in der Pflege oder im Tourismus oder sonst sogar, 2.830 Euro netto mehr im Durchschnitt. Die Schweiz im Übrigen hat eine Steuerquote von 32%. Jetzt musst du mal denken, wie viel Geld ist da drinnen. Und die Schweiz ist jetzt von der Bildung oder von Gesundheit nicht viel schlechter wie wir. Also das treibt mich an. Und dann treibt mich an die Akzeptanz für den Tourismus, weil ich glaube, dass gerade jetzt, wo die Menschen dann viel weniger Geld haben, viel weniger im Börsel haben, weil alles natürlich viel teurer geworden ist, viel weniger ins Wirtshaus gehen können. Sie gängen entweder zum Schachtelwirten, also das ist der immer im Kreisverkehr mit dem Drive-In, oder sie gängen einmal im Jahr in ein High-End, wie zu meinen Freunden Ratz und Sohn oder Steyrek oder sonst irgendwas. You name it, da gibt es so viele großartige Köche, die haben halt 40, 50 Sitzplätze. Da geht man einmal im Jahr hin. Das Wichtige ist aber, dass die und wir und alle von den Köchen leben, die in die Basis bilden, und das sind die Wirtshäuser. Das sind die Wirtshäuser, das sind jene Betriebe, wo man einmal in der Woche hingehen muss. Und das ist die sogenannte Schnitzelpreisdiskussion. Wenn ein Kalbschnitzel, Wiener Schnitzel, ich sage immer, keine Angst vor hohen Preisen, das ist schon klar, aber du brauchst auch den Mut, dass die Gäste zu dir kommen. Wenn der Einkauf von einem Bio-Kalbschnitzel aus der Region alles zusammen 6 Euro ausmacht, dann die Arbeitskosten aber für diese Mitarbeiter, das sind nämlich 3, es ist ein Koch, es ist ein Abwäscher und es ist wahrscheinlich ein Kellner, und ich kalkuliere mal grob 10 Minuten, dann sind das 18 Euro. Und die schlage ich dann drauf und dann schlage ich die Steuern drauf. Also das heißt, würde der Schnitzelpreis so großartig zum Verdienen sein, würden es wahnsinnig viel mehr Gastronomen geben oder weniger, die zusperren. Das ist aber nicht der Fall. Und ich würde diese Preisdiskussionen weg, weil wir in Österreich es nicht mehr gewohnt sind, über Qualität zu sprechen. In Frankreich diskutiert keiner über den Preis, er geht nur ins Wirtshaus. Und das fast täglich. In der Brasserie im Ort gibt es ja überall in Italien noch Metzgereien, noch Bäckereien, noch alles, weil dort eine ganz andere Wertschätzung dem gegenüber ist. Eine ganz andere Kultur. Wir haben uns leider zu sehr von Amerika und von Deutschland beeinflussen lassen. Wir sind in dieser Hinsicht veramerikanisiert und leben nicht das Mediterrane.
Aber wie kriegst du es dann hin, Sepp? Also du hast ja kurz das Kinderkochen angesprochen. Ist das, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ja durchaus ein Generationenthema, wo man sagt, ja, Wertschätzung. Sowohl den Lebensmitteln über, aber auch im Endeffekt der Bezahlung über. Was wäre dein Zugang, was wäre deine Idee, wie kriegen wir das in den Griff? Ich finde es großartig, aber wie schaffen wir es?
Ja, das ist Bildung, das ist Elternhaus, das ist Erziehung, das ist, fängt im Kindergarten an und fängt und hört dann in der Mittelschule auf. Das hat damit mit dem Respekt zum Lebensmittel was zu tun. Das kann, erstens können das Eltern machen, zweitens sollten das Schulen machen, wenn es verantwortungsvolle Politiker sind, die regionale Kreisläufe beeinflussen wollen, die versuchen wollen, man regt sich so schnell auf und sagt, wir können eh am Klima nichts ändern. Ja, wir können schon was ändern. Erstens, wenn wir weniger Fleisch zu uns nehmen, wir müssen es nicht verbieten. Zweitens, wenn wir die regionalen Kreisläufe, das heißt der landwirtschaftlichen Erzeuger, mehr einbinden. Und drittens, wenn wir die Kinder dazu ermutigen, auch was auszuprobieren. Dann gehen die Kinder von der Schule, vom Schulessen nach Hause und machen den Kühlschrank auf und sagen, Mama, warum haben wir da was Plastifiziertes drinnen? Oder warum haben wir einen Kunstkäse oder sonst irgendwas?
Also was würdest du konkret tun? Jetzt, ich sage nochmal, du hast...
ich würde einmal, bevor wir neue Straßen bauen, würde ich jede Schule neu bauen mit einer Küche. Dann haben sie eine andere Wertschätzung, wenn sie selber kochen oder wenn in dieser Schule gekocht wird, zu dem Lebensmittel. Dann verarmen wir nicht im Geiste bei der nur Geiz ist geil und das Billigste ist das Beste, sondern dann kaufen wir bewusst ein. Das wäre das Erste. Also statt Straßen zu bauen, Schulen zu bauen, moderne Arbeitsplätze für Lehrerinnen und Lehrer und vor allem für Schülerinnen und Schüler. Und wie es bei mir war, bei mir hat es eine Schulküche gegeben. Da haben wir noch selber kochen lernen müssen in der Mittelschule, Hauptschule damals geheißen. Das ist das Erste. Zweitens würde mit der AMA abfahren. Vor allem ihr und das Rolling Pin habe ich deswegen auch so geliebt, weil sie sich immer den neuen Trends und den neuen Linien so offen zugewendet haben. Als Beispiel Skandinavien. Dort hat es von politischer Seite, von höchster Instanz, das Leitbild How to be a culinary nation geben. Nicht in Schwedisch, sondern in Englisch. Ja. Also das heißt, erstens Bildung, Fremdsprache, dann alle müssen an einem Strang ziehen. Und nur wenn wir Tourismus und Landwirtschaft an einem Strang ziehen, können wir die besten Lebensmittel entwerfen und kriegen wir die größte Akzeptanz für unsere Küche, für unsere Gastronomie. Das muss ein Leitbild sein. Das wären so die ersten Schritte. Das Mindsetting fängt am ersten Tag an und endet am letzten Tag bei meiner Amtszeit, sofern es zu einer kommt. Aber Mindsetting ist ganz was Wichtiges, einen positiven Zugang, damit wir alle mitreißen. Im Moment, und das ist die österreichische Krankheit, gibt es zu viele Institutionen, die nur für sich selber denken, auf ihren Selbsterhaltungstrieb. Und mit dem möchte ich abfahren und darum sage ich, außer vor die Staden, over vor die Bam und fangen wir zum Arbeiten an. Und das ist nämlich eins der wichtigen Dinge. Du musst es gemeinsam sehen und nicht für deine eigenen Interessen. Solange wir in einem Land leben, wo es ein Land gibt, wo es eine eigene Abteilung für Kreisverkehrskunst gibt in der Landesregierung, solange wird sich nicht viel ändern.
Wusste ich nicht.
Ja, ich kann da noch viel mehr sagen, aber das ist halt nicht das Thema.
So, jetzt, das treibt dich an. Jetzt, dann werden ja viele sagen, naja, das bringt dann nichts, man kann Ideen einbringen. Was ist so deine Motivation? Natürlich, du möchtest was bewegen, aber du stößt ja auch auf viel Gegenwind. Das ist ja kräfteraubend. Für dich als Person, als Sepp, ja, du bist ja ein eigener Mensch, ja, mit eigenen Gefühlen. Das muss ja unglaublich kräftezehrend sein. Dieses, du bringst Ideen ein, aber es passiert nichts. Das ist permanente zu tun. Wie gehst du damit um? Weil du bist ja ein Dampflok, du bist eine Maschine.
Weißt du, was meine größte Energiequelle ist, was mein größtes Brennholz ist? Widerstand. Wenn einer zu mir sagt, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Mit dem setze ich mich die ganze Zeit auseinander und ich denke dann noch, wie kriege ich es hin? Wie kann ich dem beweisen, dass meine Idee, da bin ich ein Sturkopf. Und das ist meine größte Energiequelle. Wenn man immer irgendwelche gescheiten, früher waren es die alten Trotteln, jetzt sind es andere, faule oder bequeme, sagen wir nicht faule, sondern bequeme, die sagen, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Aber unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Das ist ja nicht ein Kastel, wo es auf einer Ecke anstoßt, sondern du denkst da was und du musst schauen, wie komme ich jetzt dorthin. Das ist wie mit einer lebensbedrohlichen Situation. Da entwickelst du auch ganz andere Kräfte. Die Adrenaline stoßen aus und du kommst auf einmal auf Ideen, die da sonst nie gekommen wären. Das geht uns in gewisser Weise in manchen Situationen uns allen so. Und wir dürfen uns auf alle Fälle nicht zumuten oder auf die Brust heften, dass wir die Gescheitheit mit dem Schöpflöffel gefressen haben, sondern es gibt immer andere Möglichkeiten. Das ist meine größte Energiequelle und darum will ich auch was machen und darum, manche sagen, ich bin rastlos, aber ich gebe mir einfach mit dem Bestehenden nicht zufrieden und ja, ich gebe zu, bei mir läuft auch nicht immer alles perfekt und in meinen Betrieben läuft auch nicht immer alles perfekt, aber ich versuche es zumindestens.
Ja, für mich jetzt zu privaten Sepp, ja, wie gehst du damit um? Brauchst du nicht einmal hin, wenn du mal sagst, ich gehe in die Natur, ich umarme Bäume, ja, ich brauche das, schau mal, wie gibst du dir selber Kraft eigentlich? Was machst du? Weil wenn du nur gibst, ja, du bist ja jemand, der live in den Betrieben, aber auf Social Media unglaublich Energie hat, ja, das musst du irgendwo herholen. Gibt es irgendwo, sagst du, okay, da komme ich runter und da gehe ich mir jetzt dann meine Kraftquelle. Außer das, ich möchte jetzt Sakrahiten einmal was verändern und was bewegen.
Ich höre gern Vögeln zu, aber jetzt verrate ich dir auch ein Geheimnis. Das größte Problem ist, glaube ich, für mich, dass ich erst wieder lernen muss, was heißt nichts tun. Und das wird irgendwann einmal kommen. Vielleicht, wenn die anderen Betriebe auch übergeben oder übergeben worden sind oder übernommen werden. Vielleicht dann, aber ich gewöhne mich schon langsam daran. Radfahren taugt mir irrsinnig. Im Moment haben wir halt nur einfach ein Barproblem. Das die Luftbar bei meinem Gewicht. Also da habe ich aber Angst, dass da ein Reifenplatzer kommt. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen an mir arbeiten, weil ich ja das Essen so liebe und die Gastronomie. Aber ja, es gäbe schon Möglichkeiten. Aber ich muss das erst wieder neu lernen. Das stimmt schon. Ich bin halt einfach auch aufgrund meiner Struktur der Betriebe so gewachsen. Also bei mir gibt es ja, was im Winter stark ist, ist im Sommer zu und was im Winter schwach ist, ist im Sommer stark. So Salzburg, die Gegenpole, Gastein, die Berge und also der Wintertourismus und der klassische Festspiel- oder Sommertourismus in Goldegg, ist es halt einmal so. Aber habe ich mir auch schon manchmal gedacht, wahrscheinlich laufe ich wieder Gefahr, wenn ich, und das versuche ich jetzt schon zu ändern zu früher, ich will nicht noch einmal in so ein Burnout, das will ich meinem Umfeld und mir selber auch ersparen. Und darum bin ich sehr froh, wenn ich jetzt die Dienstage und Mittwoche am Abend immer frei habe.
Sehr gut. So jetzt, du bist ja in der Corona-Krise zu einem Social-Media-Star geworden. Ja? Und wir haben im Vorfeld darüber geredet, das ist ja kein... Viele wollen ja Influencer werden, ja, die setzen sich hin, so, wie kann man das machen, ja, ich möchte berühmt werden. Ist bei dir ganz anders entstanden und heute ist, Sepp, was machst du ja, man muss ja sagen, wirklich fachlich interessant, man sensibilisiert auch durchaus Nicht-Köcher, ja, das, was ist Gastronomie und was steckt dahinter? Wie ist das entstanden? Ich weiß es, es ist nicht am Reißbrett entstanden, ja, aber wollen wir unsere Zuhörer einmal, was war dahinter?
Mitnehmen, wollen wir unsere Zuhörer mitnehmen. Ja? Es ist nach Corona entstanden. Genau genommen im März 2022. Sozusagen in der Mittelphase meiner großen persönlichen Krise, über die wir zuerst gesprochen haben. Ich habe zwei Küchenchefs gehabt, zwei junge, sehr talentierte, und die haben mich verlassen und bin draufgekommen, dass eigentlich keiner mehr bei mir bleiben will in meinem Betrieb. Das war nicht, ist nicht an mir gelegen, sondern es hat irgendwie nicht funktioniert, Service und Küche, und war verzweifelt und habe drei Freunde angerufen, drei digitale Nerds. Und habe ihnen gesagt, jetzt müsst ihr mir helfen, ich brauche Mitarbeiter. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich brauche die sofort, und bis ich ein Inserat in den Rolling Pin schalten kann, bis die nächste Zeitung rauskommt, dauert 6 Wochen, das dauert mir zu lange, ich bin da ungeduldig. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen und hin und her. Ja, dann kamen die drei, dann haben sie ein Bier getrunken, ein zweites Bier, und wir haben so, ja, wir brauchen einen Content, wir brauchen Social Media, ohne dem geht es heute nicht mehr, und was kannst du? Und ich habe gesagt, ja, ich kann kochen und können, ich bin ein Koch und ein Kölner. Dann habe ich gesagt, ja, geh mal rein in die Küche, und wenn man auf Instagram bei Sepp, was machst du, ganz runter scrollt, ganz nach unten, da ist die Geburtsstunde drinnen. Das war der Tag, wo die da gesessen sind, draußen im Wirtshaus, wo wir dann in die Küche gegangen sind und sagen, mach was. Und sage ich, was soll ich jetzt kochen? Ich mach irgendwas. Und dann sage ich, jetzt mach ein Jagertee. Und der hat drauf gedrückt mit dem Handy, Sepp, was machst du, gefragt, der Kaio und der Christoph Jung und der Stefan Wacker von Digiknall und Bullshit Rocks sind draußen gesessen und haben einfach drüber nachgedacht, wie verwertet man das jetzt, und wir haben gemerkt, innerhalb einer Nacht sind 1000 neue Follower dazugekommen. Hey, das schießt jetzt durch die Decken, das machen wir einfach weiter. Und dann haben wir Content kreiert und jeden Tag das, was ich kann, nämlich Gastronomie, Kochen, Hospitality, mit einem Schmäh, mit einem Witz, darum geht man auch zum Wirten, das kann man sich bei mir schlecht vorstellen, aber dann geht man rein, und niederschwellig Kochtipps zu geben. Zum Beispiel einen wirklich den einzig wahren und richtigen Schinken-Käsetoast. Das Spiegelei, ein Spiegelei, wie macht man Spiegelei, haben wir sehr schnell gemerkt, hat die größte Akzeptanz. Da haben wir 4 Millionen, glaube ich, 4 Millionen Klicks. So, mittlerweile Wiener Schnitzel, alles Mögliche. Und erst kürzlich ist er, eben habe ich zuerst kurz angerissen, ich war in der U-Bahn und eine Frau kommt, auf eine ältere Dame kommt auf mich zu und sagt, Sie sind der Schellern. Und so kurz, ich muss mich bei Ihnen bedanken, weil seitdem, dass Sie das machen, will mein Mann auch auf einmal kochen. Und das empfinde ich als richtige Anerkennung, als richtiges Lob, und das hat mir total gefreut. Also, kurzum, die Sache ist so durch die Decke gegangen, dass ich jetzt auf drei Kanälen, also YouTube, Instagram und TikTok, an die 700.000 Follower habe und 240 Millionen Klicks auf diesen drei haben sich das angeschaut. Und es ist mittlerweile ein Marketinginstrument für mich selber, für meine Betriebe geworden. Ich selber nutze es nicht zum Geld verdienen.
Ich habe es angeschaut, es ist kein...
Ich versuche nicht...
Du verkaufst irgendwelche Produkte, das ist authentisch, glaube ich, deswegen ist es auch sehr erfolgreich. Du hast heute ein sehr spannendes Video gepostet, wo du mit, ich sag mal, eine Beschürze hat deinen nackten Oberkörper bedeckt. Ja?
Das ist jetzt nicht ästhetisch wundervoll.
Ich finde es sehr schön, muss ich auch sagen. Also so ein schöner Oberkörper. Ja?
Wirklich?
Na, wirklich. Ja. Und was ich sehr schätze, du scheißt an nichts. Das ist authentisch, so wie du bist, und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wie kommst du auf das? Wie funktioniert das? Gibt es da 27 Leiter hin, die sagen, Herr Schell, Sie sollten vielleicht einmal nackte Oberkörperschürze hier. Wie passiert das?
Also, das Team besteht aus drei Menschen. Das ist der Jan Ritter, der Stefan Wacker, die sind von Digiknall, und Sergio Melek, der filmt, der auch die Frage stellt. Vorher war es der Caio. Caio de Carvalho, ein gebürtiger Brasilianer. Der hat sich aber zurückgezogen und den Posten mit Sepp, was machst du, und den Filmdress hat der Sergio übernommen. Wenn der Sergio kommt aus Wien, dann kommt er am Vorabend und in der Früh mache ich das Kühlhaus auf und sage, was kann ich heute kochen. Und dann drehen wir ungefähr 18, 20 Reels. Und dann ist das, was mir gerade einfällt. Und er sagt dann zum Beispiel, wir könnten was zur Klimaveränderung machen, dann muss mir was einfallen dazu. Dann weiß ich, ich habe einen Spinat drinnen, ich mache ein Hollandaise und ich halte sie unter dem Salamander und das trocknet aus oder so irgendwie. Aber alles andere ist sehr, eben drum ist es ja auch so authentisch, und Authentizität ist, jeder von uns ist authentisch, wieso wie er ist, aber glaubhaftig oder glaubwürdig zu sein ist viel wichtigerer Wert, und das glaubwürdig zu sein ist nur, wenn man so ist, wie man ist, und wenn man so tut, wie man tut. Das heißt, dass ich mich nicht verstehen muss. Und das heißt, wenn ich jetzt das als lustig empfinde, wie die Olivia, die auch auf Social Media ein Star ist, ihre Kochvideos macht, dann versuche ich natürlich auch dementsprechend das einmal lustig nachzumachen. Ja, die Leute wollen auch belustigt werden. Die brauchen ja nicht nur immer einen Bildungsauftrag, den sie übernehmen müssen, sondern die wollen auch mal einen Unterhaltungswert haben. Und mein Unterhaltungswert ist immer auch in den Kommentaren darunter, wo es wahnsinnig viele Menschen geben, die glauben, sie können jetzt besser kochen. Kochen kann man sowieso nicht noch. Kochen ist keine physische Formel. Kochen ist Liebe, Emotion und Zuneigung zum Produkt. Und das hat verschiedene Wege, wo man dieses Gericht wie zubereiten kann. Wenn ich heutzutage einen Schweinsbraten machen will, dann wird der anders gemacht als wie noch vor 30 Jahren. Ja, warum nicht? In der Zwischenzeit hat irgendwer geglaubt, der muss auf Sous-Vide das mit 3 auf 58 Grad 24 Stunden garen, und dann habe ich keine Sauce. Hat auch nicht sehr jeder aufgeregt, und dann hat er gesagt, super. Aber heute regen sie sich bei mir auf, wenn ich ein falsches Brettl nehme, nämlich die falsche Farbe beim Huhn. Weiß ich gar nicht mal, darf es der Gelbs oder Blaus oder Rot oder Grün sein, aber es ist völlig scheißegal. Es ist mir auch völlig wurscht. Ich habe wirklich einen Spaß daran, wie sich die Leute darüber aufregen und wie ich ihnen darauf antworten kann. Das ist keine Arroganz, sondern ich will ihnen damit sagen, sie sollen es alle nicht so ernst nehmen.
Das ist ja schon Community Management, machst es dann du, antwortest du.
Ja.
Das bist wirklich...
Das bin ich in der Nacht, und das ist so, das mache ich meistens in der Nacht, so nach der Arbeit.
Jetzt komm ich, bleib ein bisschen bei Social Media, was du, finde ich, sehr gut machst. Du erklärst, wie man was kocht. Ja, das ist nichts. Viel, viel Gefühl und viel alles drum. Aber du hast eine Botschaft dahinter, und das finde ich sehr, sehr spannend. Ob das jetzt dann, wie du erwähnt hast, die Klimawärmung ist, wo der Spinat halt einfach verbrennt. Ja? Dieses Sensibilisieren, ja? Das machst du sehr gut. Ja?
Und das ist auch ein Beitrag, dass es besser wird. Das ist auch ein Beitrag, dass wir alle sensibler mit dem umgehen. Das ist zum Beispiel ein Beitrag, welches Ei ich verwende, eins aus der Region, das oder wie, was mache. Also, dass wir regionale Kreisläufe umsagen. Ein Beitrag ist auch, und das ist mir ganz wichtig, dass ich ohne meine Mitarbeiter gar nichts machen kann. Dass ich alleine gestellt darf, nicht alleine. Ich bin ja kein Alleinkoch und Alleinunternehmer. Ich bin immerhin 110 Mitarbeiter. Und meine Mitarbeiter sind die wichtigsten in meinem Leben. Ohne die wäre ich ein Würstel. Ohne die wäre ich gar nichts.
Das ist ein schöner Satz. Das heißt, jetzt machen wir ein bisschen Werbung dazwischen. Das heißt, Sepp Schellhorn sucht weiter Talente, engagierte Mitarbeiter und man kann sich weiterhin bei dir bewerben, weil du suchst nur gute Leute. Ist das richtig?
Ich will Menschen weiterbringen. Natürlich, ja. Das Gute in unserer Branche ist ja jenes, dass wir wahnsinnig viele Menschen dazu bewegen können, die ganze Welt zu erobern. Und das gelingt fast nur im Tourismus. Also du wirst es selber feststellen, wenn du irgendwo im Ausland, Übersee, sei es im Osten oder im Westen, in Amerika oder in Asien bist, dann wirst du immer auf einen Österreicher, auf eine Österreicherin treffen. Das passiert nur in der Branche. Tischler findest du schon viel weniger als wir Hoteldirektoren oder Küchenchefs. Also das heißt auch, dass wir eine hohe Fluktuation haben. Das heißt aber auch, dass es meine Berufung ist, ihnen Freude zu bereiten, bei aller Ernsthaftigkeit seriös zu bleiben, aber auch bei aller Ernsthaftigkeit ihnen einen Weg bieten zu können, wie sie sich besser entwickeln können. Und um das geht es mir eigentlich. Das ist immer in uns, dieser sozialen Verantwortung müssen wir uns gerecht werden, weil das wird uns nicht mehr passieren, dass wir einen Lehrling haben, der bei mir in Pension geht. Wir werden auch, vielleicht hat dieser Lehrling, der ausgebildet wurde, oder der Hotelfachschüler, der als Jungkoch zu mir kommt, wird nicht ewig auch Jungkoch bleiben. Der wird sich vielleicht anderen Berufsbildern zuwidmen, aus familiären Gründen, aus anderen Gründen. Aber wir sollten auch wieder jene zurückgewinnen, die schon mal da drinnen waren. Also ja, ich suche immer Leute und ich bin offen für alles und ich bin auch offen für Ideen von außen, weil mir ja selber nichts mehr einfällt. Also noch einmal, ohne Mitarbeiter, ohne die Ideen, ohne die diesen Pool dieser Mitmenschen wäre ich ein Würstel.
Schön. Jobs auf www.rollinbin.com. Genau. Bitte hier findet man alle
Positionen. Das ist die einzig wahre Plattform, das muss ich auch sagen.
Danke dir.
Hast du zum Beispiel sehr innovativ gemacht. Wenn du davor stößt, das muss ich jetzt auch mal losbringen, weil ich da gerade die Chance habe, weil ich nicht so oft in Graz bin. Was wir früher so gemacht haben, am Wochenende haben wir uns die Salzburger Nachrichten gekauft. Also die Zeitungen, die kauft sich heute gar keiner. Wir sind digital und es gibt nur mehr eine Plattform und das ist wirklich Rolling Pin. Sonst merke ich nichts anderes.
Danke.
Und das sagen auch meine Mitarbeiter. Ja, das muss ich ja sagen. Ich sage auch ganz ehrlich, manchmal verstecke ich die Rolling Pin, weil ich Angst habe, dass mir mein guter Mitarbeiter gleich wieder verlässt.
Du, aber ich glaube, was uns eint, alle, die man muss sich permanent mit der Zukunft beschäftigen und auch Leute finden, die den Weg mitgehen.
Richtig.
Und die haben ganz andere Ideen als. Du musst nur sagen, da wollen wir hin, ja. Und da kommen die Ideen, auf die ich auch nie gekommen war. Ja,
wir sind ja zu alt dafür.
Ja, wir sind diese typischen alten weißen Männer eigentlich. Ja. Aber ich glaube, hoffe ich halt, wir lassen alles zu an neuen Ideen. Und das ist der Vorteil von alten weißen Männern, muss man mal, da darf ich eine Lanze brechen. Wir können ermöglichen, ja.
Wir sind Ermöglicher.
Ja.
Wir sind Gastgeber und Ermöglicher.
Ja.
Wir sollen uns auch um das kümmern, aber wir sollen unsere Mitarbeiter auch zu Gastgeber, also in meiner Branche jetzt, zu Gastgeber, ihnen das Gastgebersein ermöglichen.
Du hast ja einen zweiten Social Media Channel auch, so jetzt dann der Politiker Sepp eigentlich, ja?
Der heißt Sepp, was denkst du?
Ja. Wie geht's da dort?
Sehr gut eigentlich, das ist so.
Weil du sprichst ja ganz anders Klientel an.
Junge Menschen.
Ja.
Junge Menschen, also ich bin ja 57, meine Kinder sind schon Middle-Ager, also die sind ja schon 30, der Felix und der Johannes 32 und 30 und die Franziska ist 25 oder 24. Ja, wir sind, wir müssen vor allem junge Menschen, ich will was gegen diese Politikverdrossenheit tun. Das, was, du hast vorher das Bäume umarmen, das, was der Matthias Strolz damals auch richtigerweise gesagt hat, Politik ist der Raum, wo wir uns gemeinsam ausmachen, wie wir in Zukunft leben wollen. Wir können nicht drum herum, wenn das Politik bestimmend ist in einer Demokratie. Sind wir froh, dass wir in einer Demokratie leben und nicht in einer Diktatur wie beim Putin oder wie, was weiß ich, jetzt beim, in Nordkorea, ganz wurscht wo. Wir müssen alle einen Beitrag dazu leisten, weil die Demokratie bestimmt, wie ist Politik, wie ist Leben, wie ist das Klimaticket, kann man das gratis fahren, wie sind die Steuern, wie ist alles. Und darum will ich auf diesem Kanal, Sepp, was denkst du, über das Kochen ein Bild erzeugen, was Politik bedeutet, was bedeutet Neutralität, was bedeutet Europa, was bedeutet zum Beispiel ein Integrationshuhn. Nicht? Die Gewürze, stell dir mal das vor, wo wären wir, in welchem langweiligen Land wären wir, wenn wir nur Salz hätten. Wir hätten keinen Pfeffer, wir hätten keinen Kümmel, wir hätten kein Kreuzkümmel, kein Curry, Kardamom, das sind alles Bananen, das ist alles international. Wir würden auf keinen Fall mehr Zigeunerschnitzel sagen, aber wir sagen Integrationshuhn, weil das von diesen Gewürzen auch so bestimmt ist, dass uns das das Hirn aufreißt. Gewürze reißen dir das Hirn auf. Drum brauchen wir Internationalität, drum brauchen wir nicht nur internationale Gäste, sondern auch internationale Mitarbeiter und müssen mit allen Menschen in diesem Land auskommen, sofern sie sich nach unseren Gesetzen und unserer Hausordnung richten. Aber das versuche ich hier auch dementsprechend auf diesem Kanal, Sepp, was denkst du, hinüberzubringen. Darum habe ich das jetzt so gesagt.
Also, komm mal kurz zurück. Das größte Problem, was uns alle umhertreibt, sind gute Mitarbeiter zu finden.
Ja.
Jetzt okay, 10% mehr in der Tasche, das ist einmal großartig. Gibt es sonst noch Ideen vom Politiker Sepp, sagt, so können wir uns als Österreich aufstellen, um gute Leute zu finden, Integration, gibt es sonst noch, um das die Mitarbeiterproblematik in den, einigermaßen in den Griff zu kriegen? Hast du da?
Fachkräftezuwanderung. Also Experten haben uns schon vor 30 Jahren davor gewarnt, dass wir zu wenig Kinder bekommen, dass die demografische Kurve ganz in eine andere Richtung geht. Also wir haben nicht mehr Kinder, sondern weniger Kinder. Bei uns werden die alten Menschen älter und mehr. Das ist ein Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt. Jetzt vor 20 Jahren oder 30 Jahren, also, kann ich mich, 30 Jahren ist das ja, kann ich mich noch genau erinnern, hat es geheißen bei uns im Wirtshaus, okay, der Huber Hans, der geht nächste Woche in Pension, dann hat mein Großvater gesagt, okay, der lebt jetzt noch 2 Jahre, dann hat meine Großmutter gesagt, gut, dann haben wir eine gute Leiche, weil das ist eine große Familie, also Leichenschmaus, Umsatz. Ne? Das ist halt nicht mehr so nach 2 Jahren in Pension, sondern wir leben 20 Jahre länger. Das heißt, wir leben nicht nur in Österreich um 20 Jahre länger, sondern auf dem ganzen Kontinent Europa. Das heißt, wir brauchen hier wirklich Fachkräfte, die wir nach uns ins Land holen können, von Küchenchefs, die werden eher weniger sein, weil unseren hohen Standard werden sie nicht können, aber zumindest Sous-Chefs und so, die sich in diesem Land ansiedeln wollen. Und da müssen wir was machen. Wir müssen was machen, damit wir die demografische Kurve ein bisschen abfedern und einen unter Anführungszeichen qualifizierten Zuzug erlauben. Man muss nicht jeden reinlassen, aber wir brauchen Qualifizierung, wir brauchen eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte. Wir brauchen auch die Interessensverbände wie die Arbeitnehmervertreter, die das akzeptieren, dass wir dann da sind, wenn die Arbeitnehmervertreter frei haben. Die das akzeptieren, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Feiertagen und Sonntagen da sind und ihnen den Cappuccino am Tisch, muss ja nicht ans Bett sein, am Tisch bringen. Und da gebe ich ein klassisches Beispiel, das, was mich wahnsinnig nervt. Wir sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belohnen, die dann da sind. Was tun wir? Ich zahle als Unternehmer wahnsinnig gerne den Feiertagszuschlag mit 100%. Ich will aber auch, dass der Mitarbeiter die 100% kriegt und nicht nur 48%. Also wir müssen sie belohnen. Was sagt eine Arbeitnehmervertretung, die Gewerkschaft, sagt, na, das geht nicht, da fliegt unser System zusammen. Das glaube ich nicht. sondern das wünsche ich mir, dass wir Arbeitswelten im 21. Jahrhundert denken. Und das ist besonders wichtig und besonders hervorzuheben. Also ich will einfach, dass wir hier neben der Fachkräftezuwanderung, neben der Entlohnung auch die Bürokratie abschaffen. Wir sind überreglementiert, das wissen wir alle. Wir sind aber auch Weltmeister. Österreich ist einer der jener Länder, die die EU-Vorgaben am meisten, am letzten, aber dann um doppelt so viel umsetzt. Ich erwähne nur, jeder von uns war schon mal in einem Wirtshaus im Süden, in Italien, in Griechenland, in Frankreich oder in Spanien und weiß, wie dort die Toiletten sind und wie sie bei uns sein müssen. Und das trägt bei uns zum Wirtshaussterben bei. Das ist zum Beispiel ein Teil der Bürokratie. Oder ich erwähne nur meine sogenannte Fliegengitternummer. Ne? Das ist, ich komme nach wie vor nicht drüber hinweg. Das ist jetzt zwar schon 10 Jahre her, aber dass man mir in einer geschlossenen Küche bei geschlossenen Fenstern, weil total funktionierende Klimaanlage, wo nie die Fenster aufgemacht werden, weil sonst funktioniert die Klimaanlage, Fliegengitter vorgeschrieben werden. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden und gleichzeitig ist beim Treffen, also beim Schachtelwirten immer das Fenster offen, da kommt die Fliegen direkt auf den Grill hin und es regt sich keiner auf. Ja, also so auch Unverhältnismäßigkeit, das bewegt mich und das will ich ändern.
Gibt es sonst noch was dir am Herzen liegt? Wir würden noch abschließen so mit persönlichen Fragen. Gibt es noch irgendwo, wo du sagst, ja, das treibt mich umher, das möchte ich noch loswerden?
Dass man mehr solche Unternehmer oder Menschen findet, wie dich, die von außen her sich für den Tourismus einsetzen, weil die Umwegrentabilität ist die Wertschöpfungskette der Touristik, der Hoteliers ist ganz enorm groß, dass man das erkennt. Das würde ich mir wünschen, dass wir viele Mitstreiter finden, die sagen, hey, wir müssen echt was tun, sonst stirbt da der Mittelbau weg. Der Mittelbau sind die Wirtshäuser. Und ich will aus verschiedenen Branchen, auch aus der Landwirtschaft, auch von den Erzeugerinnen und Erzeugern, auch von den Handwerksbetrieben, Bauunternehmen, Bauernnebengewerbe, Menschen finden, die mit mir den Weg gehen und sagen, wie wichtig dass das für ganze Talschaften ist, wie wichtig das für Österreich ist und dass ich eine starke Stimme habe. Aber ich bin eigentlich im Grunde genommen, haben wir eine Luxusdiskussion, weil es uns eh so gut geht. Schlecht geht es uns ja nicht. Aber wir wollen halt was verbessern. Aber das liegt mir halt am Herzen, dass ich den einen oder anderen Zuhörer dazu ermutigen konnte, dass man sagen kann, jeder kann einen Beitrag dazu leisten.